Liebe Gemeinde, wir haben gerade gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Wir sind hier in Spanien, hier an der südlichen Costa Blanca, da übersetzt man Freund normalerweise mit dem Wort, das kennt ihr alle, Amigos. Wie viele Amigos hat man? Mitunter habe ich Amigos, die habe ich überhaupt erst einmal in meinem Leben gesehen und er sagt, es un amigo mio. Denke ich, wow. Und dann habe ich in der letzten Zeit gemerkt, wenn du Freunde brauchst, dann ist genau das der Fall, was in der Bibel steht. Ein Freund wird in der Not gefunden. Auf einmal keine Amigos, weit und breit. Welch ein Freund ist unser Jesus? Manchmal ist Freund eine Frage von Definition. Manche sagen, ein Freund ist der, dem ich alles sagen kann. Also da spielt Vertrauen eine Rolle. Manche sagen, ein Freund, das ist eben der, den ich gar nicht um Hilfe bitten brauche. Er sieht, wann ich Hilfe brauche. Und manche sagen, Freunde, das sind die, mit denen ich richtig gut feiern kann. Und die ganz oberflächlichste Definition, die ich je gehört habe, war, jeder, der nicht mein Feind ist, ist mein Freund. Amigos. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit einem Thema, das auch ein bisschen definitionsgebunden ist. Vorher gucken wir uns aber einen Text an und ich lade euch ein, mit mir aus dem Lukas-Evangelium zu lesen. Aus dem 19. Kapitel. Ich möchte die ersten 10 Verse mit euch anschauen. Eine Geschichte, die euch eigentlich sehr bekannt ist und wer mich kennt, der weiß, für mich spielt der Zusammenhang immer eine große Rolle, obwohl es eigentlich nur um den einen Vers geht, nicht um den 10., wo Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diesen Vers kennt ihr alle, habt ihr alle gehört, aber manchmal vergessen wir, zu wem und in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Hören wir also zunächst auf Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, dem 19. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Jesus wandte sich an die Herren und sagte zu ihnen, Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, so will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Und jetzt Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Soweit Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium. Mittelpunkt und Hauptziel dieses Erlebnisses ist eben diese Aussage. Darum ist sie bei den meisten so hängen geblieben. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieser Ausspruch unseres Herrn lässt uns tief in sein Herz blicken. In das Herz Jesu nämlich. Voll Erbarmen, ergriffen und wir merken auch innerlich bewegt, sucht er die Menschen, die von anderen verachtet werden und geht an die Plätze, die andere verabscheuen und meiden. Er will die retten, die verlorenen sind. Mein Thema lautet, rötlich ist nicht rot. Ihr fragt euch, und was hat damit zu tun? Rötlich ist nicht rot? werde euch am Ende ein bisschen die Auflösung geben, was ich mir dabei gedacht habe, denn eigentlich geht diese Formulierung vom Thema noch ein bisschen weiter. Rötlich ist nicht rot. Und was kommt dann? Zunächst unser Text. Ein Blick in die Geschichte. Jericho, wir waren zweimal in Israel und haben Jericho nicht ein einziges Mal gesehen. Das erste Mal vor rund 5 Jahren war Jericho gesperrt. Wir konnten nicht rein. Und unser Busfahrer sagte, es gäbe eine Möglichkeit, aber er müsste vorher aussteigen und wir müssten ein ganzes Stück weit zu Fuß laufen. Aber es gäbe da eh nicht viel zu sehen und der Baum, den man immer herzeigt, wo der Zachäus gesessen hätte, hey, der ist nicht 2000 Jahre alt. Aber dann haben wir gesagt, fahren wir also nicht rein. Als wir jetzt im April da waren, ging es genauso wenig, aber ich legte doch Wert darauf, dass man uns endlich mal so einen Maulbeerbaum zeigt. Denn obgleich die Vegetation in Israel ähnlich ist wie hier an der Costa Blanca, gibt es hier keine Maulbeerfeigenbäume. Diejenigen, die mit waren, erinnern uns an diesen riesigen Baum und wir haben Früchte gesucht, die waren noch nicht ganz reif. Jericho wurde einst ungefähr 1230 vor Christus durch die Truppen Israels unter der Führung von Josua eingenommen. Gott hatte den Weg geebnet und diese Stadt, die als uneinnehmbar galt, weil sie eine unglaublich große Stadtmauer hatte, die wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und es geschah durch einen Akt des Glaubens auf Gottes Wort hin. Denn keineswegs war die Übermacht Israels in der Lage, so eine Schlacht zu gewinnen. Aber in Josua 6, Vers 26, lesen wir, dass nach Vollendung des Auftrags Folgendes passierte. Zu dieser Zeit ließ Josua schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, also die Fundamente, dann wird es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er die Tore setzt, dann kostet ihn das seinen jüngsten Sohn. Hey Josua, dachte ich mir, als ich das gelesen habe, du bist aber ganz schön krass unterwegs, würden die jungen Leute heute sagen. Du hast die Stadt besiegt. Warum noch mit einem Fluch? Beziehungsweise hier mit einem Schwur. Er ließ sie schwören bei dem Allmächtigen. Das ganze Volk Israel vereinte sich in diesem Schwur vor Gott. Wer interessiert ist, warum das so war, lest einmal die Geschichte, die vorher ist. Macht Sinn. Jahrhunderte später, wir sind im Jahr 871 vor Christus. 1230 vor Christus wurde es eingenommen. 871 vor Christus, in diesem Jahr war der gottlose König Ahab König über die 10 Stämme Israels. Wir sagen, das war das Nordreich, so lernen es unsere Teenies, das Nord- und das Südreich. Ungefähr 360 Jahre nach der Eroberung Jerichos. Und wer seine Bibel dabei hat, möge doch nachlesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 16, Vers 34. Zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. 360 Jahre später. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das geredet wurde durch Josua, den Sohn Nuns. War ich überrascht. Gott stellt sich zu seinem Diener. Gott stellt sich hinter sein Wort. Er sagt, wenn du dagegen verstößt, dann wird es dich kosten. Dieser Hiel hat das nicht geglaubt. Hat gesagt, wir bauen. Jericho ist so ideal gelegen. Es war eine große Stadt und soll wieder eine große Stadt werden. Gott sagte, Jericho soll nie wieder aufgebaut werden. Aber dieser ehrgeizige Mann, er hatte große Pläne. Er wusste um diese Worte Josuas, aber er kümmerte sich nicht darum. Meinte der, Gott hätte sein Wort etwa vergessen? Denn eins ist sicher, und so wie wir vorhin von dem Anker in der Zeit gelesen haben, Das gilt für Gottes Wort und für seinen Sohn, der von sich sagt, er selbst war das Wort. Der Psalmist wusste das auch, als er im Psalm 33 sagt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss, denn wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht da. Gott erfüllt sein Wort, ob Menschen das glauben oder nicht, ob sie es für möglich halten oder nicht. Und weil dieser Gott so lange geduldig wartet, verlieren Menschen gelegentlich einmal die Geduld und handeln eigenmächtig. Wir sehen das bei allen Männern Gottes. Und darum fühle ich mich in guter Gesellschaft, wenn es mir genauso geht. Vielleicht auch ein Trost für diejenigen, die sich auch darunter stellen müssen und sagen, manchmal, da reicht meine Geduld nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein Wort bekommen vom Herrn und das sagt, der Herr wird für dich streiten und du sollst stille sein. Was glaubt ihr, wie leicht es mir fällt, stille zu sein? Eigentlich ein schönes Wort, ne? Lass mal die anderen machen. Lass mal den Allmächtigen machen. Ich muss ja nur stille sein. Ich warte ab. Von wegen. Das Herrn Wort aber ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und wir merken an dieser Geschichte von Hiel, kein noch so kluger Mensch kann es sich leisten, Gott zum Narren zu halten. Denn wer das versucht, der schadet sich selbst an Leib und an Seele. Das ist eine verhängnisvolle Selbsttäuschung, wenn wir annehmen, Gott müsse Rücksicht nehmen auf unsere große unternehmerische Risikobereitschaft. Nein, diese Rechnung geht nicht auf. Genau wie bei Hiel, der seine Söhne verliert. Wir denken im Neuen Testament an dieses Ehepaar Ananias und Sapphira, die ihre Lüge mit ihrem Leben bezahlt haben. Wie hart ist das denn, denke ich mir, wenn ich die Apostelgeschichte lese. Die Gefahr liegt doch in unserer menschlichen Annahme, dass Gott doch schließlich irgendwie alles wieder zum Guten wenden würde. Er wird schon ein Auge zudrücken, wie manche Zeitgenossen sagen. Aber mit Gottes Geduld und mit seinem Wort zu spielen, ist manchmal lebensgefährlich. Wieder Jahrhunderte später, Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Zielstrebig geht er den Weg, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. Nämlich, sein Weg geht in diese Richtung. Sein Weg geht hier nach vorne. Sein Weg geht nach Jerusalem und er weiß, er ist oft in Jerusalem gewesen. Und einmal wird es das letzte Mal sein. Vorher ist er häufig bei Freunden eingekehrt, die ein paar Kilometer vor Jerusalem wohnten. Er ist unterwegs, um sein Leben zu geben als Opfer für die Sünde der Welt. Jesus ist sich nicht zu schade, den Verlorenen zu begegnen. Jesus machte keinen großen Umweg, um die Stadt Jericho zu meiden, diese verfluchte Stadt. Man möge meinen, der Sohn Gottes, so ein frommer Rabbi aus Nazareth, na, der wird ja wohl nicht nach Jericho gehen. Der kennt doch die Worte von Josua. Nein. Jesus ging auch schon nach Samaria, das die frommen Juden wie die Pest gemieden hatten. Und sie hassten diese Stadt und vor allem die Menschen, die da lebten. Jesus hatte keine Angst vor einer eventuellen kultischen Verunreinigung. Und sein Auftrag war ihm nicht zu heilig, dass er etwa sich selbst oder gar sein Leben schonen würde. Er geht nach Jericho hinein und er geht durch Jericho hindurch. Liebe Schwester, lieber Bruder, hast du schon mal daran gedacht, was Jesus hier eigentlich getan hat? Er wusste, die Leute, die ihm nachfolgen, die würden Fragen stellen. Und die Leute, die ihn sowieso auf dem Kika hatten, die würden sagen, hey, was? Du gehst nach Jericho? Da gehört ein Christ nicht hin. Jesus wusste, er muss durch Jericho. Er muss durch Jericho. Er selbst sagt es, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kein noch so dunkler Fleck dieser Erde und keine noch so verfluchte Stadt könnte Jesus davon abhalten, den Weg des Gehorsams zu gehen. Und wir merken, wie er zielstrebig diesen Weg geht. Diese Leidenschaft, das Verlorene zu retten, brannte in seinem Herzen damals und heute immer noch. Und wenn er dich, lieber Gottesdienstbesucher, als Werkzeug dafür brauchen will, und wenn du diesen Ruf hörst, geh dahin, und wenn diese Straße noch so verrufen ist, geh den Weg. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht Ruhe gibt, seinen Finger auf dein Herz legt und sagt, sprich mit diesem Menschen, obwohl ihn alle meiden, gib deinem Herzen einen Ruck. Denn er ist gekommen, das Verlorene zu retten. Wer ist verloren? Merken wir, das Problem seiner Zeit und der heutigen Zeit ist das gleiche geblieben. Keiner ist gerne verloren. Ich will euch ein Beispiel geben. Heutzutage hat jeder ein Handy. Zum Telefonieren eignet sich das Ding fast gar nicht mehr. Aber als Navi und weiß ich was, geht das hervorragend. Und Taschenlampe ist drin und weiß der Geier, was man damit alles tun kann. Ihr kennt meinen Ausspruch, außer Brot backen kann das Ding alles, ne? Wie oft habt ihr euer Navi eingegeben und ihr merkt, irgendwas stimmt nicht. Ich bin verloren. Das findet den Weg nicht. Entweder ist die Karte nicht aktuell genug von dem Navi oder irgendwas. Aber zuzugeben, ich habe mich verfahren. Ich spreche mal für uns Männer, fällt uns extrem schwer. Ich würde noch einen Anlauf wagen und einen dritten, bevor ich irgendjemanden anrufe und sage, du, ich finde dich einfach nicht. Können wir einen Treffpunkt vereinbaren? Auch auf die Gefahr hin, dass er mich anguckt und sagt, okay, du bist schon zweimal hier gewesen und du findest mich nicht? Ich gebe nicht gerne zu, dass ich verloren bin. Geht euch das auch so? Aber Gott kann nur den retten, der um seine Verlorenheit weiß. Merkt ihr, wo das Problem ist? Merkt ihr, warum in diesem Text, den wir vorhin gelesen haben, einige murrten und sagten, hey, der geht zu dem Mann ins Haus? Weiß der denn nicht, was für ein Gauner das ist? Das ist ein Halsabschneider und der Oberste von ihnen, der Chef. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu suchen, die verloren sind und die es auch wissen, dass sie verloren sind. Ihr Lieben, wir kennen alle Menschen in unserem Bekanntenkreis, wo wir unseren Auftrag spüren, geistlich, mit denen wir immer wieder einmal in Kontakt und im Gespräch sind, ihnen von der Liebe Gottes erzählen und nichts rührt sich. Sie wissen alles. Sie haben eine Bibel, sie lesen gelegentlich drin und nichts rührt sich. Warum nicht? Ich sage es euch, sie haben noch nicht gemerkt, dass sie verloren sind. Und das ist eine Botschaft, die in unserer Zeit total untergeht. Wir predigen gern das soziale Evangelium. Wir predigen gern den Menschen, wir müssen helfen. Guckt nach Somalia, guckt nach Jemen, eine Hungerkatastrophe von einem Ausmaß, wie wir es überhaupt nicht kennen, wenn wir den Zahlen der Medien glauben dürfen. Lass uns Geld spenden, lasst uns Hilfstransporte organisieren, was immer. Alles gut. Und die Menschen geben Geld. Und die Menschen helfen, wie sie können. Aber damit ein Mensch begreift, ich muss umkehren und den Weg zu Gott finden, dafür muss er begreifen, dass ich verloren bin. Ich habe kürzlich wieder dieses Beispiel gebracht, hatte letzte Woche eine Beerdigung und da ging es auch um das Thema Buße, das gab der Text her. Buße ist ja nun ein Wort in unserer deutschen Sprache, das kennen wir überhaupt nicht. Bin froh um die Schweizer, die uns verstärken, die wissen wenigstens noch, was Buße ist. Für sie ist das dieser kleine Zettel hinter dem Scheibenwischer. Hat man mir gesagt, wenn man schlecht geparkt hat, zum Beispiel, dann zahlen wir eine Buße. Was ist Buße? Ich erkläre dann gerne, ihr alle auf dem Weg, auch heute zu diesem Gottesdienst, ihr hattet vielfach eine hervorragende Illustration, was Buße ist und bedeutet. Durch wie viele Kreisverkehre seid ihr gefahren, als ihr auf dem Weg, bis ihr hier angekommen seid? Es gibt ein paar wenige, Mira hatte keinen einzigen, sie musste nur die Straße runter. Aber alle anderen, also wir hatten bestimmt ein Dutzend. Gut, wir kamen auch von denen ja, war weiter weg. Habt ihr gewusst, dass Kreisverkehr auf Spanisch Cambio de Sentido heißt? Könnt ihr mal sehen, ne? Cambio de Sentido, aber es wird noch besser. Habt ihr gewusst, dass Sentido eine doppelte Bedeutung hat? Sentido heißt Richtung. Ganz klar, du fragst nach der Richtung, que sentido. Aber du fragst auch nach dem Sinn, que sentido tiene eso. Was für einen Sinn macht das? Sentido hat eine doppelte Bedeutung. Und darum ist jeder Kreisverkehr eine hervorragende Illustration für Buße. Er ist ein Zeichen, eine Illustration dafür. Buße bedeutet die Möglichkeit, die Richtung und den Sinn zu ändern. Nämlich umzukehren. Ich bin manche Kreisverkehre hier in Spanien mehr als einmal gefahren. Und wer mir zugeguckt hat, der hat gedacht, was ist denn mit dem los? Prüft er die Fliehkräfte oder was macht er? Nein, ich suchte eine Ausfahrt und die habe ich nicht gefunden. Sie war einfach nicht angegeben, so wie ich es erwartet habe. Habt ihr nicht den Eindruck, dass wir im Leben auch manchen Kreisel gedreht haben? Auf der Suche nach dem richtigen Weg? Und manchmal, und ich denke häufiger noch, hätten wir Kreisel drehen dürfen und dann eine andere Ausfahrt nehmen, als die, die wir genommen haben. Es gilt umzukehren, aber vorher gilt es zu erkennen, das ist der falsche Weg. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Jericho, diese Stadt, auf dem Weg des Herrn nach Jerusalem. Jericho ist nicht so hoch geadelt wie zum Beispiel Kapernaum, wo Jesus gelegentlich wohnte, als er aus Nazareth ausgezogen war, wo die meisten seiner Wunder geschehen waren. Aber Jericho sieht das Licht der Welt. Der von Gott gesandte Retter, er kommt durch Jericho. Sagte nicht schon Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. In der Weihnachtszeit werden wir diesen Vers häufig hören. Auf dem Weg kurz vor Jericho hält Jesus den Blinden. Der hört nicht auf zu schreien und um Erbarmen anzurufen, bis Jesus stehen bleibt und fragt, was willst du? Dieser Blinde glaubte, dass Jesus ihn heilen konnte und er erlebte Gottes Eingreifen. Jesus gab ihm das Augenlicht zurück und gottlobend folgte er Jesus nach Jericho nach. Jesus war in dieser Stadt für viele eine wandelnde Sensation. Da gab es immer was zu sehen, wenn dieser Mann auftauchte. Und zu erleben, der wunderwirkende Rabbi aus Nazareth kommt durch Jericho. Und die Städte waren dicht gesäumt von Menschen und augenscheinlich interessierte sich Jesus nicht für die Massen. Es interessierte ihn nicht, ob da ein Platz war, wo Hunderte warten und seine Ohren, sie scheinen verschlossen für die Jubelrufe der Menschenmenge. Die begeisterte Zustimmung der Menschenmasse, das ahnte er, sie wird plötzlich in Buhrufe umschlagen. Aus dem Hosianna, dem Sohne Davids, wird bald ein Kreuzige ihn. Doch zurück nach Jericho. Im Text lesen wir, und siehe, da war ein Mann. Zachäus ist sein Name. Was sonst noch geschah, ob Menschen geheilt wurden in Jericho, darüber schweigt der biblische Bericht. Jesus sucht ausdrücklich einen Unglücklichen. Ihn interessiert der Einzelne. Wisst ihr, ich liebe diesen Text. Heute im Gottesdienst in Denia waren nicht halb so viele da wie heute hier anwesend. Und ich erinnere mich an die Anfänge dieser Gemeinde. Am Anfang hat es mir so viel Mühe gemacht. Ich komme aus einer großen Gemeinde, da sitzen in einem Gottesdienst 1500 Leute jeden Sonntag. Und hier begann man bei Null, mit wenigen Menschen. Und ich habe gelernt, Gott interessiert sich nicht für die Menschenmassen. Ihn interessiert das Individuum, der Einzelne. Zachäus, er hatte zwar Reichtümer angehäuft, aber sein Leben war ein Trümmerhaufen. Zachäus lebte in hoher sozialer Stellung, aber er war ein tief unglücklicher Mensch. Denn die Zusammenarbeit mit dieser verhassten Besatzungsmacht der Römer, die hat ihm zwar eine steile Karriere garantiert, aber der Preis dafür war Verachtung. Er wurde von den Frommen als Verräter seines eigenen Volkes geachtet und gemieden. Zachäus, und davon dürfen wir getrost ausgehen, war einer der bestgehassten Männer der Stadt. Er genoss zwar den Schutz der Besatzungsmacht, niemand durfte ihm an den Kragen gehen, aber unter seinen Volksgenossen erntete er nur Verachtung. Und jetzt etwas, da ist Ironie drin. Und wir haben es am Dienstag gesehen, unser Gott hat Humor. Wisst ihr, was der Name Zachäus bedeutet? Er bedeutet rein unschuldig. Dieser Zachäus war alles andere als rein und als unschuldig. Er war ein Gauner. Und wenn heute so ein Zachäus in unserer Mitte sitzen würde, ich weiß, ihr seid alle sehr fromme Leute, ja, aber es würde garantiert ein Stuhl rechts und links von ihm frei bleiben. So lebte dieser Mann. Er zockte die eigenen Leute aufs Übelste ab und er kannte da überhaupt keinen Humor. Rein und unschuldig, wo war dieser Mann hingekommen? Er hätte es verdient, wenn Jesus ihm den Rücken zugewandt hätte. Dachten die Leute, dachten die Frommen seiner Zeit. Mit diesem Mann hat man am liebsten nichts zu tun, außer man muss. Wenn man zum Beispiel über eine Brücke geht, dann stand er da und sagt, willst du rüber, bezahlst du? Bezahlst du nicht, machst du den Umweg durchs Tal. Also bezahlte man. Moderne Weglagerer, würden wir heute sagen. Wir kennen ja hier in Spanien die eine oder andere Parallele, ne? Wenn man dann so ein Kärtchen zieht und dann an der Mautstraße. Naja, der Versuch von Zachäus, sein leeres Herz mit Reichtum auszufüllen, ist ganz offensichtlich gescheitert. Und es ist erstaunlich, wie Jesus diesem Mann begegnet. Maulbeerbäume sind Bäume mit sehr dichtem Blattwerk. Du kannst dich dort klasse verstecken. Ihr müsst da nicht an einen Baum denken, wo du hochkletterst und schon von Weitem siehst du, da oben sitzt einer auf dem Ast. Nein. Maulbeerbäume haben ein sehr dichtes Blattwerk und Zachäus hatte sich diesen Baum genau darum ausgesucht. Jesus begegnet diesem Mann. Und obwohl er versteckt eine Begegnung mit Jesus sucht, sucht Jesus sie offen und frei. Offensichtlich ist es Gottes Herzensanliegen gewesen, uns diese wunderschöne Begebenheit für alle Zeiten und Generationen in der Bibel festhalten zu lassen. Alles, was sonst noch geschieht, verschwindet völlig im Hintergrund. Ich bin sicher, da ist noch das eine oder andere in Jericho gewesen, aber Zachäus, das interessierte den Schreiber des Lukas-Evangeliums. Denn genau unter dem Baum, auf dem Zachäus sich befindet, hält Jesus an, so als könnte er den beschleunigten Herzschlag hören von diesem Mann dort auf dem Baum. Und ohne Umschweife spricht Jesus diesen Mann an, den er vorher noch nie gesehen hat. Zachäus, steig runter, komm runter, ich will heute bei dir zu Abend essen. So kann man sich auch einladen, ne? Und Zachäus kommt runter. Das hätte er nie geglaubt. Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das lässt keinerlei Peinlichkeiten aufkommen. Wenn Jesus sagt, ich muss zu dir, damit holt Jesus den Zachäus aus seiner Verteidigungsstellung. Zachäus hätte bestimmt sagen können, hey, ich bin jetzt gar nicht so schlecht. Weil wenn ich vorbeigehe am Opferkasten, dann lasse ich den einen oder anderen Schein auch immer im Tempel. Also, ich verdiene viel, aber ich gebe auch viel. Vielleicht hätte er noch andere Argumente gehabt. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Und Jesus öffnet dem Zachäus die Augen über seine Situation. Er sagt ihm das in einer Art und Weise, hier lerne ich viel von Jesus, dass er sein Gesicht nicht verlieren muss. Jesus stellt ihn nicht bloß. Er macht ihm nicht dort oben, ja, ich weiß schon, warum du da auf dem Baum sitzt, du hast auch allen Grund, dich zu verstecken, du Gauner. Komm runter, aber es gibt Vergebung für dich. Nein, Jesus sagt, hey, komm runter, ich habe Lust, heute Abend mit dir zu Abend zu essen. Wie sieht's aus, was gibt's? Merkt ihr? Jesus stellt diesen Zachäus nicht bloß. Er macht ihn nicht vor allen klar, was für ein Gauner er ist. Das wussten die anderen sowieso. Das Ziel Jesus ist nicht die peinliche Demütigung des Sünders vor der Öffentlichkeit, sondern die völlige Wiederherstellung eines geliebten Menschen. Merken wir, ich sagte es eingangs, dieser Bericht lässt tief in das Herz Jesu blicken. Oh, ich wünschte, es würde uns auch gelingen, mitunter so miteinander umzugehen, den anderen auf den richtigen Weg zu bringen, ohne ihn bloßzustellen. Jesus machte diesem Mann klar, du hast einen Platz in meinem Herzen. Und darum komm runter von dem Baum da. Ich will mit dir zu Abend essen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Auch ein bisschen Humor dahinter, wenn ich jemanden betrogen habe. Hey, der hatte jeden betrogen. Hätte sagen sollen, wenn ich jemanden nicht betrogen habe, das wäre die kleinere Liste. Jesus macht aber an dieser Stelle kein Aufsehen über das Sündenbekenntnis, das so ein bisschen merkwürdig formuliert ist, und dieser Wiedergutmachung des Zachäus. Es ist gut und richtig, denn das zeugt von rechtschaffenen Früchten einer echten Lebenswende. Wenn jemand durch diesen Kreisverkehr geistlich gesehen gefahren ist, durch diesen Cambio de Sentido und wirklich Buße getan hat, aus dessen Herzen kommt ein ähnlicher Spruch wie der von Zachäus. Der wird nicht fragen, wer von euch hat das Gefühl, ich hätte ihm Unrecht getan, meldet euch und wir reden. Nein, er wird sagen, wenn ich weiß, dass ich jemandem Unrecht getan habe, dann bringe ich das in Ordnung. Zachäus sagt, ich gebe ihm das Vierfache. Jesus selbst gibt ihm von den Anwesenden, auch vor den murrenden Frommen, Zeugnis von dem Heilwerden eines verlorenen Schafes. Denn Jesus sagt, und damit komme ich zum Schluss, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heil im Sinne von Heilung. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Jesus sagt, der gehört zu euch. Es ist nicht recht, dass ihr ihn ausschließt, auch wenn er ein Gauner war. Jetzt nehmt ihn wieder auf. Er ist ein Sohn Abrahams, er gehört zu euch. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Rötlich ist nicht rot, lieber Gottesdienstbesucher, und christlich ist nicht Christ. Versteht ihr? Damals die Menschen, da waren eine Menge unterwegs, die murrten, die sagen, wie kann der bei diesem Gauner einkehren? Sie dachten, sie als fromme Juden, sie könnten sich darum garantiert ein Urteil binden. Vielleicht weiß der nicht, wer das ist. Oh, das haben sie häufiger gesagt. Denken wir an diese Frau, die dort zu Jesus kommt und ein sehr kostbares Öl über seine Füße gießt, dass der ganze Raum von diesem Geruch erfüllt wird und sogar seine Jünger murren und sagen, hey, ein paar Tropfen hätten auch genügt. Man hätte dieses Öl teuer verkaufen können und die Armen der Stadt unterstützen. Und Jesus sagt ihnen, rötlich ist nicht rot und christlich ist nicht Christ. Damit hat er seine Jünger sehr ermahnt. Diese Leute, die da gemurrt haben, sie haben diese Lektion gelernt. Ihr Lieben, rötlich ist nicht rot. Er will dein ganzes Herz. Gott, er will nicht nur den Sonntag von dir als dem Teil der Woche, wo du zum Gottesdienst gehst. Gott will dich auch im Alltag. Wenn morgen die Woche beginnt, die neue Arbeitswoche, dann will er bei dir sein. Dann will er dein Herr sein. Er will für dich sorgen und er will, dass du ihm vertraust, selbst wenn es eng wird im Leben. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Geben wir unserem Herzen doch einen Ruck, wenn unser Stolz uns sagt, du kannst das nicht zugeben. Geben wir doch zu, ich liege falsch, ich bin verloren. Das müssen wir nicht öffentlich tun. Niemand muss sich selbst bloßstellen. Aber im Gebet zu unserem Herrn zu sagen, Herr, ich sehe es ein, ganz offensichtlich liege ich falsch. rette mich doch. Und dann wirst du begreifen, der Allmächtige, er will nicht rötlich, er will rot. Er will nicht christlich angehaucht irgendwie, sondern er will Christ. Er will nicht einen Fan, er will einen Nachfolger. Er will dich nicht als Adoptivkind, sondern er will, dass du dein Sohn und seine Tochter bist. Denn er will dein Vater sein. Diese Art und Weise, wie Jesus handelt, sie fordert mich täglich heraus im Umgang mit Menschen. Denn er legt die Messlatte hoch. Er hat die ganze Fülle der Weisheit und Erkenntnis. Wenn meine Weisheit zu Ende ist, und in der letzten Woche habe ich das oft zugeben müssen, er hat genug Gnade, auch wenn ich im Nachhinein sage, ich habe ganz schön ungnädig reagiert. Und er hat eine nie versiegende Liebe, wenn meine Liebe sich dem Ende neigt. Und darum, wir haben vorhin gesungen, er ist der Anker in der Zeit. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du noch einen Anker suchst in deinem Leben, du denkst irgendwie, alles ändert sich, was hält, dann such diesen Anker. Auch nach diesem Gottesdienst werden Menschen da sein, die bereit sind zu einem Gespräch und zu einem Gebet mit dir, in welchem Anliegen du auch persönlich unterwegs bist. Wenn du erkennst, ich bin verloren, ob du es als erstes, zum ersten Mal erkennst und in diesem Kreisverkehr die andere Richtung nimmst, hin zu diesem Kreuz, oder ob du es zum wiederholten Mal für dich eingestehen musst, heute wäre die Chance. Jesus sagt, Zachäus, komm herunter, ich muss heute zu dir einkehren. Das schieben wir mal nicht auf die lange Bank. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesem Ziel will ich von Herzen übereinstimmen. Hat der Allmächtige dein Herz auch gewonnen? Und ist das der Grund der Freude und deines Engagements im Namen Jesu, dem wir angehören? Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Sagt ihr dazu ein Amen? Amen. Amen.